Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir machen heute einen Jahresrückblick für 2021 und haben unsere Top 10 der besten Filme mitgebracht und auch noch ein paar Serien. Viel Spaß und ins Rohr.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen zur allerletzten Folge Filmpalava im Jahr 2021, heute mit dem Rückblick 2022, mit dabei der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Und das letzte Mal dieses Jahr demnach auch dabei, der Marcel. Hallo Marcel.
Hallo Tobi, hallo Niklas.
Hallo Marcel.
Wir überlegen jetzt mal, wie fanden wir das Jahr 2022 filmmäßig? War es der Bringer, waren die absoluten Highlights dabei, war es Durchschnitt oder Unterdurchschnitt? Marcel, wie sieht's aus bei dir?
Also ich glaube, tendenziell wart ihr mehr im Kino, als ich es war. Aber ich muss sagen, ich fand die Filme, wo ich im Kino war, eigentlich gut. Also ich fand, es war jetzt kein überragendes Kinojahr, aber ich fand, das war ein gutes Kinojahr. Also ich bin nicht unzufrieden mit den Filmen, die ich gesehen habe.
Kannst du abschätzen, wie oft du Pi mal Daumen im Kino warst?
Ich würde sagen, 5-6 Mal.
Oh, das, das ist echt wenig.
Das ist wirklich nicht viel.
Ja, mir fehlt die Community. Ihr wohnt ja hier direkt nebeneinander, dann geht man halt eben zusammen ins Kino.
Ja, du musst zurück nach Düsseldorf kommen. Dann
kommst ja, ich mache einen kleinen Zwischenschritt und gehe erstmal nach München. Was hältst du davon?
Aber ich habe gehört, München hat auch viele Kinos.
Ja, das stimmt, ja.
Vielleicht hast du da mehr Kinoerfolg.
Ja, möglicherweise.
Das sind direkt die richtige Community, die wir suchen.
Ja, das stimmt, ja. Ja, vielleicht sind es auch mehr. Ich habe jetzt nicht weit so aus der Pistole geschossen, weil ich glaube, man vergisst dann oft auch doch wieder Sachen, wo man noch im Kino war. Gut, vielleicht waren es auch ein paar mehr, aber ja, ich denke nicht, dass ich mehr als 10 Mal im Kino war dieses Jahr. Also ziemlich sicher nicht.
Ich meine, es gab ja auch dieses Jahr immer noch Hindernisse, ins Kino zu gehen. Insbesondere zum Start des Jahres. Und ich finde es wie du nichtsdestotrotz ein gutes Kinojahr tatsächlich. Also insbesondere im Vergleich zu 2020, was natürlich sowieso sehr beeinschränkt war durch die Pandemie. Aber man kann sich nicht beschweren, finde ich, dieses Jahr kinomäßig.
Also, fandst du 2020 so schwach? Ich habe jetzt gar nicht mehr so ganz den Rückblick von letztem Jahr im Kopf, aber ein paar gute waren doch da definitiv bei.
Ja, da waren ein paar gute dabei, Tenet zum Beispiel. Aber das war halt so schon gedrückt von der Pandemie,
ja,
das Jahr, dass du de facto kein gutes Kinojahr haben konntest, egal welche Kinofilme rauskamen.
Ich weiß doch, dass, glaube ich, die meisten Top-Filme, die wir hatten, Anfang des Jahres war, bevor nämlich alles down ging.
Letztes Jahr, ne?
Genau.
Ja, ja.
Und deswegen hatte man die schon gar nicht mehr so im Kopf, weil die halt dann Januar, Februar liefen. Und deswegen von Corona gar nicht so betroffen waren. Aber gefühlt war dann seit Lockdown und so weiter war, kam nicht mehr viel. Also nur noch so 1-2 Ausreißer, aber der Rest, es kam einfach nicht viel.
Und
also
dann wurde einiges verschoben.
Ja, ja, genau.
Das kam ja dazu, ne?
Genau.
Ja. Ist auch schon ein kleiner Ausblick auf die Listen heute. Also viele meiner Filme sind eigentlich 2020 Filme, die erst 2021 in Deutschland kamen. Also von daher kann man wahrscheinlich sagen, ja, so 2020, 2021 müsste man eigentlich so zusammen betrachten. Aber trotzdem fand ich es kein schlechtes Kino, ja.
Nee, also ein paar Perlen waren dabei, würde ich sagen. Ja. Aber wie oft warst du etwa im Kino? 30, 40, wenn ich so rate?
Ja, also einmal die Woche im Schnitt bestimmt. Also 50 kann schon gut sein.
Krass. Noch viel öfter als ich.
Ja, obwohl, nee. Nee, also es gab auch wieder eine Phase zwischendrin, wo ich dann nicht so häufig im Kino war. Vielleicht 30 bis 40 ist vielleicht kein schlechter Guess. So. Ja. Aber schon einiges gesehen.
Dann lohnt sich bei dir die Unlimited Card wenigstens. So.
Jo, also, tatsächlich.
Wenn es immer ins UCI gehen würde. Wenn
ja.
Ich überlege, wie oft wir in irgendwelchen anderen Kinos waren.
Tatsächlich mit dir, wenn ich mit dir zusammen ins Kino gehe, dann lohnt sich die Karte meistens nicht. Aber ich gehe auch viel alleine ins Kino und da gehe ich dann immer ins UCI. Und dann muss man nur einmal im Monat ins Kino gehen und schon lohnt sich die. Also von daher, letztens noch No Way Home gesehen mit Spider-Man, mit irgendwie 3D, IMAX, keine Ahnung was dabei. War es schon so wie mehr als ein Monatsbeitrag für die UCI-Kinokarte. Naja, gut.
Aber das ist ja auch schon mal den ersten Film genannt. Der gegebenenfalls heute auf die Liste kommt oder nicht. Wir wollen jetzt auf jeden Fall zusammen eine Top 10 bilden. Also wir gehen reihum von oben runter. Und schauen mal, was rauskommt. Und ich hätte jetzt einfach mal gesagt, die Person, die am häufigsten im Kino war, darf hier gastrechtmäßig starten.
Wollen wir unser Top 10-System noch ganz kurz erklären? Im Sinne von, jeder von uns hat jetzt da Top-Filme aufgeschrieben. Und Niklas fängt jetzt dann quasi an mit seiner Top 1. Und dann nehmen wir jeweils auch unsere Top 1, wenn die noch nicht genannt wurde. Wenn Niklas jetzt deine Top 1 genommen hast, dann nimmst du deine Top 2 und das wird unsere Top 2.
Und das geht drei um,
bis wir 10 haben. Das heißt, wir haben uns nicht vorher eine Top 10 abgesprochen, das wollte ich nur sagen, sondern ne, jeder von uns hat seine Top-Filme rausgesucht und jetzt gucken wir einfach, gibt es viele Überschneidungen oder eher nicht.
Ja. Und meine Top 1, bester Film des Jahres, wenig überraschend, denke ich, ist Dune. Zwei, drei Worte dazu vielleicht noch sagen. Also ich denke, es ist für niemanden eine Überraschung. War für mich einfach wunderbar, wieder ins Kino zu gehen und das Gefühl zu haben, was man teilweise bei dem ersten Herr-der-Ringe-Film hatte oder bei den ersten Harry-Potter-Filmen, dass da eine riesige, epische Sache anfängt, die auf dem höchsten Niveau stattfindet, was man sich vorstellen kann. Science-Fiction, was gleichzeitig Charaktere hat, mit einem unglaublich super coolen Szenenbild und coole Cinematografie, hat mich weggehauen und deswegen ist Dune bei mir auf Platz 1.
Ja.
Nachvollziehbar und ich denke, wir haben uns einen in der Liste irgendwo.
Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass der bei euch wahrscheinlich nicht auf 1 ist, aber für mich war es trotzdem der Film des Jahres, den ich auch am häufigsten im Kino gesehen habe, tatsächlich. Dreimal.
Also ich kann schon mal kurz spoilern, ist auch meine Nummer 1.
Ja, nice. Da haben wir schon eine Überschneidung.
Aber bei Marcel?
Nein, nicht. Nein.
Tippe ich auf eine Nummer 1, die meine Nummer 2 ist.
Das könnte jetzt sein. Dann sag mal, was deine Nummer 2 ist und damit unsere Nummer 2 ist.
The Father?
Nein.
Oh!
Aber noch den. Ist meine Nummer 2.
Okay. Dann starte du mal mit deiner Nummer 1.
Also wir hatten jetzt, oder du möchtest jetzt einfach, ach, wir gehen so rum.
Ja.
Okay.
Dann tatsächlich muss man dann auch nochmal diskutieren, weil eigentlich sind dann ja immer drei Plätze auf dem gleichen Niveau, ne?
So, die müssten wir dann nochmal, ja komm, dann ranken wir die noch und machen so eine Stimmen ab.
Jawohl, jetzt bei Platz 1 wird es nicht kompliziert, weil zwei den auf Platz 1 haben. Und,
das stimmt.
Und Marcel hat noch einen dritten Film, der dann kommt dann auf Platz 2.
Soll ich jetzt einfach mal,
ja, mal deinen
Top 2 mein Top 1 sagen? Also mein Top 1 oder geben wir uns unsere Top 2 dann nach unserem ursprünglich gedachten System wäre Der Rausch.
Ah, ist auch meine Top 2. Sehr gut, bisher passt die Liste zu meinen.
Ja, keine Ahnung, der Film hat mich einfach sehr gut unterhalten. Ich fand, das war ein sehr guter Umgang mit dem Thema Alkoholkonsum, weil es so vielfältig wirklich alle Facetten des Themas abgedeckt hat. Ich bin und bleibe großer Mads Mikkelsen-Fan, gerade auch nach diesem Film. Fand ihn da wieder absolut überzeugend, aber auch den restlichen Cast. Und ja, bin da einfach extrem gut unterhalten aus dem Kino rausgegangen und deswegen war das wirklich meine Top 1.
Ja,
nachvollziehbar. Und ja, so gesehen unsere Top 2. Jetzt muss man immer gucken, dass man das.
Und es so wäre meine wird. Top 3 gewesen. Das heißt, wir sind bei den ersten Filmen doch relativ ähnlich. Ergänzender Satz noch dazu, was ich richtig geil an Der Rausch fand, ist, wie wertungslos das Ganze ist. Also, dass du nicht so hast, Alkohol wird verteufelt, Alkohol wird in den Himmel gehoben, sondern wird einfach gezeigt, wie ist es gerade in der Gesellschaft und jeder kann sich so seine eigene Meinung bilden. Und das fand ich richtig geil. Hat der perfekte Balance geschafft.
Ja, kann ich dir nur zustimmen.
Und ein fantastisches Ende gefunden, finde ich. Das war ein seltenes Ende irgendwie. Also man geht ja doch mit einem ganz gewissen Gefühl aus dem Kino raus, obwohl der Film durch sehr viele Schikanen geht. Also sehr gute Nummer 2 oder Nummer 1.
Ja. Wollen wir jetzt bei dem System bleiben, dass es Nummer 2 war, du sagst Nummer 3, weil ich glaube, sonst wird es auch für die Leute, die zuschauen, zu verwirrend, weil dann,
ja.
Oder?
Ja, machen wir einfach so.
Ja, komm.
Ist halt unsere Mix-Nummer. Also das heißt, wir haben 1 Dune, 2 Der Rausch.
Genau.
Und dann komme ich jetzt mit meiner eigentliche Top 2, aber The Father, den ich absolut überragend fand, geht um Anthony Hopkins, der einen sehr, sehr alten, leicht vergesslichen Mann spielt. Von Olivia Colman, der Tochter, wird er so ein bisschen gepflegt in der eigenen, in der fremden Wohnung. Und das Spannende ist, man sieht es einmal aus der Sicht von Olivia Colman, also von der Tochter, aber auch von, aus der Sicht von Anthony Hopkins. Und das ist mega geil umgesetzt. Einfach dieses Perspektivische, dass du dich in beide Personen richtig gut reinfühlen kannst. Und der spielt auch mit diesem Thema Vergesslichkeit dann relativ clever, würde ich sagen. Also mich hat er absolut umgehauen. Ich fand den einfach nur grandios, ja. Auch schauspielerisch absolut top und größte Empfehlung fast nach Dune.
Und bei, Der Rausch. Bei mir war tatsächlich Top 1 zwischen Der Rausch und The Father. Ja. Weil ich fand auch das Ende vom Film einfach mega. Es hat mich so, wie du sagst, halt aus den Socken gehauen irgendwie. Also
fantastischer Film. Ich habe ihn auch in der Liste, allerdings nicht ganz so weit oben, im Mittelfeld eher, weil das für mich ein Film ist, ohne Frage super gut und auch super beeindruckend. Aber ich will den nicht so schnell nochmal sehen, tatsächlich. Also das alleine wegen dem, sage ich mal, der Stimmungslage von dem Film auch gegen Ende. Also ich fand den schon sehr traurig auch gleichzeitig. Aber auf jeden Fall ein super Film.
Also ich habe definitiv Bock, den unbedingt noch mindestens einmal zu sehen. Weil das ja doch, der hat einen Wiedersehenswert, ja, muss man schon sagen.
Der hatten sie, ja, auf jeden Fall. Der hatten, also vom, gerade von den, von der Produktionsart her, auf jeden Fall. Aber das Gefühl, was der bei mir hinterlassen hat, das brauche ich jetzt erstmal nicht direkt wieder. So.
Ja. Ja, verstehe ich. Der Rausch. nee, nicht der Rausch. Oh Gott, der steht bei mir auf 3. Die Liste ist jetzt schon verwandt. Ich wollte leider noch was zu Dune sagen. Und zwar kann man Dune tatsächlich seit gestern, glaube ich, schon auf Sky Ticket sehen.
Ah, sehr gut. Ich habe mir nämlich extra notiert bei meinen Filmen, wo man die mittlerweile sehen kann. Gut, dass du es sagst. Ja, ist auch bei Sky Ticket und man kann ihn bei Amazon kaufen.
Dune jetzt schon?
Ja.
Okay.
Und der Rausch? Der Rausch kann man entweder bei Amazon oder bei Sky kaufen.
Und The Father?
Und The Father kann man auch entweder bei Amazon oder bei Sky kaufen. Leider nicht im Flatrate dann.
Ja.
Aber lohnen sich alle drei sehr und theoretisch könnt ihr alle drei bei Amazon kaufen.
Kann man nochmal einen Euro hinblättern.
Gerade jetzt so zwischen den Feiertagen doch die perfekten Tipps.
Auf jeden Fall. Niklas, was ist unsere Nummer 4?
Ich habe jetzt einen dabei, das ein Dokumentarfilm ist. Und da können wir vielleicht diskutieren, ob der wirklich auf der 4 insgesamt dann landet, weil er für mich persönlich einfach super cool war. 14 Peaks habe ich tatsächlich auf der Nummer 4.
Ist gut, weil ich habe ihn auch in meiner Liste drin. Von daher ist das für mich in Ordnung.
Nice. Weil Tipp kam von Marcel tatsächlich und ich habe die Doku geguckt und ich war direkt hin und weg. Also ganz kurz, geht um einen nepalesischen, ich weiß nicht, ob das richtig adjektiv ist, Bergsteiger, der es tatsächlich schafft, die 14 8000er innerhalb von, sind es im Endeffekt 7 Monate? Ja, ein bisschen weniger
sogar. Er ist sogar im Endeffekt ein bisschen schneller noch. Er macht, glaube ich, das in gut 6. Ich glaube, 6 Monate, 5 Tage oder irgendwie sowas.
Genau. Und er wird dabei von einem Dokumentarteam begleitet, hier und da. Es hätte länger sein können tatsächlich. Ich hätte mir das länger angeguckt, sogar vielleicht als Miniserie oder sowas. Aber fantastisch und sehr beeindruckend.
Also, dazu muss man sagen, Dokumentarteam natürlich unten. Ja. Und wenn die halt auf die Berge gegangen sind, hatte er natürlich sein Team aus 3-4 Leuten, die dann jeweils Kameras mitgenommen haben und dann halt quasi zwischendurch ein bisschen gefilmt haben.
Genau.
Da ist auch ein legendäres Bild entstanden bei dieser ganzen Sache, was dann tatsächlich um die Welt ging, nämlich diese, ich glaube vor 2 Jahren gab es das dieses Bild auf dem Mount Everest, wo einfach eine lange Schlange an Menschen hintereinander steht und auf den Gipfel will, am höchsten Punkt. Und das ist wirklich eine Schlange von Menschen. Du siehst nur Menschen dicht aneinander gedrängt auf dem Mount Everest. Ja. Und das war so ein bisschen dieses, um zu zeigen, der Mount Everest ist mittlerweile mehr Tourismus als Bergsteigen. Mhm. Und aber ich bin froh, dass du das auch so weit oben mit dabei hast, weil mich hat das auch total überzeugt. Deswegen habe ich es ja auch damals empfohlen und ich hatte den auch in meiner Liste tatsächlich drin. Also ich bin damit sehr einverstanden.
Ich habe erst die Hälfte geguckt, aber bin da auf jeden Fall sehr überzeugt gewesen und ja, nehmbar.
Alright. Ja, das war mal. Muss man noch ganz kurz dazu sagen, was nämlich bei 14 Peaks auch fantastisch ist, dass sie diese Sherpas in den Fokus rücken. Und es gibt gegen Ende eine Szene, wo er eine Ansprache hält und sagt so, das alles wäre viel mehr in den Medien, wenn es ein Westlicher gemacht hätte und nicht 4 oder 5 Sherpas beziehungsweise Nepalesen. Und er hat recht. Also und das ist halt auch ein trauriges Bekenntnis. Wenn es diese Doku nicht geben würde, hätte davon niemand gehört. Also ich habe davon vorher nicht gehört.
Mhm. Ja. Und selbst die Doku habe ich durch Zufall auf Netflix gesehen. Das war nicht so, dass ich irgendwo gesehen habe, oh, da ist eine Top-Netflix-Doku über den und den. Nee, ich habe so zufällig gesehen, ich meine, ich gucke gerne so Filme, die mit Bergsteigen zu tun haben.
Ja.
Und sage, okay, eine Doku, interessant. Und habe ich es zufällig mal angeschaut. Also auch da ist der Hype gar nicht so groß, wie er meiner Meinung nach das absolut verdient hätte für so eine Leistung. Und wie es eben, wie du sagst und wie er auch gesagt hat, bei westlichen Bergsteigern 100% wäre. Jo. Definitiv. Wenn es ein Deutscher das gemacht hätte oder ein US-Amerikaner, bin ich mir sicher, da wäre der Medienhype sehr, sehr viel größer.
Ja. Aber du hast schon gut gesagt, 40 Peaks bei Netflix.
Genau. Ja, soll ich direkt weitermachen mit der Nummer 5?
Ja.
In dem Fall wäre unsere Nummer 5, ich weiß gar nicht, ob ihr den mittlerweile auch gesehen habt, Ich bin dein Mensch.
Nein, habe ich nicht gesehen, aber stand auf meiner Watchlist tatsächlich.
Ja, dann ist es natürlich
schon länger, leider.
Unsere Nummer 5. So, ich glaube, ihr seid trotzdem damit einverstanden. Ich habe zumindest insofern noch ein bisschen Rechtfertigung, weil der auf der Shortlist fremdsprachiger Oscars mittlerweile steht. Also ist in die Top 15 Shortlist für die Oscars aufgenommen. Ist ein deutscher Film, muss man vielleicht mit dazu sagen. Ich hatte den hier auch schon mal irgendwann so ein bisschen präsentiert gehabt, aber noch mal kurz. Es geht auch wieder um dieses Thema, ja, ich sag mal so, dieser leichte Sci-Fi-Effekt, wie wär's, wenn man mir einen Roboter hinstellen könnte, der komplett menschlich ist und aussieht und sich auch so verhält, der genau nach meinen Bedürfnissen geformt ist. Sowohl optisch, als auch dann inhaltlich, also mental, emotional. Und darum geht's so ein bisschen um so eine Art erste Testreihe von dieser Art von Robotern. Und dann ist eben eine Forscherin, die für ihre eigenen Forschungsprojekte Geld braucht. Und dann sagt ihr Auftraggeber, ja, pass auf, wenn du da mitmachst, dann kriegen wir das so subventioniert. Also mach da mal mit. Und ist mehr so notgedrungen. Mhm. Und sie hat auch richtig ihre Schwierigkeiten damit, sich daran zu gewöhnen, dass der jetzt irgendwie da ist. Und es ist auch teilweise super awkward. Mhm. Und genau darum geht's aber auch. Ja, und dieses Zusammenspiel zwischen ihr und diesem Roboter, der halt auch von einem normalen Menschen halt gespielt wird und der das super spielt, wirklich. Also, ich bin in diesen Film reingegangen und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Das war ein kompletter Zufallstrip in diesem Film. So, also, und dann kam ich da raus und war richtig happy, seit langer Zeit mal wieder einen sehr, sehr guten deutschen Film gesehen zu haben. Ja, und ich muss sagen, wie gesagt, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden ist wirklich gut. Ich finde, das Thema wird auch vielschichtig beleuchtet und es gibt auch viele durchaus witzige Augenblicke.
Geht das eher in Richtung Komödie, Drama oder ist das so relativ?
Nee, weder noch. Also, wie gesagt, es hat eben ein bisschen was von allem. Es hat eben diese witzigen Augenblicke, die halt entstehen, wenn ein Mensch auf eventuell Roboterintelligenz trifft, der dann halt manchmal sehr anders reagiert, als ein Mensch halt reagieren würde. Aber manchmal auch sehr viel ehrlicher vielleicht, oder? Ne? Also, da kann man halt viel mitspielen. Und es geht aber natürlich auch um die Frage, okay, aber hilft einem das nicht trotzdem? Fühlt man sich vielleicht trotzdem einsam? Und dann ist da auf einmal jemand, der ja eigentlich das darstellt, was du dir wünschst. Und ist das dann legitim, sich nach dieser Person zu sehen, die ja aber keine Person ist? Also kann ich mir von der wirklich Nähe holen? Und das sind alles so Fragen, die da so nicht so konkret angesprochen werden, aber die da alle mit drinstecken und auch irgendwie mit, ja nicht mit beantwortet werden, aber thematisiert werden.
Okay. Das klingt sehr spannend. Weißt du, ob man den schon irgendwo sehen kann?
Das weiß ich leider nicht. Müsste ich jetzt auch recherchieren, ehrlich gesagt.
Er ist auch relativ aktuell noch, ne? Der ist vor 3 Monaten im Kino gelaufen oder sowas? Irgendwie so
vom Gefühl? Ja, ich glaube so im Sommer rum.
Ah, okay.
Ganz genau könnte ich es jetzt nicht sagen. Könnte sein, dass es so August war oder so.
Hattet ihr auch den Effekt, als ihr im Jahr zurückgegangen seid von euren Kinoerlebnissen, dass ihr dachtet, boah, das Jahr war doch viel länger, als ich dachte? Also ich hatte irgendwie
die ersten Filme.
Ja, ich dachte so, meine ersten Filme waren alle in den letzten 4 Monaten oder sowas. Und dann dachte ich, warte mal, da war ja noch viel mehr. Und dann gehst du so langsam Letterboxd durch und so weiter und denkst, das Jahr war viel länger, als ich dachte.
Ja, das war die Top 5.
Das war die Top 5. Erinnert mich ein bisschen an Hör mit Joaquin Phoenix. Also aber nur von der reinen Thematik kannst du Emotionen aufbauen zu
einem Nicht-Menschen. Ja, genau, die Thematik ist auch ähnlich, aber, auf jeden Fall. Ist halt nur wie anders gemacht, weil es eben nicht nur eine Stimme ist, sondern ja, quasi wirklich ein Mensch da steht. Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Also ich glaube, wem Her gefallen hat, dem gefällt auch der Film wahrscheinlich. Aber ich finde den Film noch ein bisschen unterhaltsamer als Her. Ich finde,
ja, der ist auch
speziell. Her hat auch ein sehr langsames Pacing und da muss man schon dabei bleiben. Und der ist, glaube ich, auch mehr für die Allgemeinheit kompatibel, so.
Ja, ich muss ihn wirklich mal gucken. Und würde weitermachen mit Nummer 6. Und ich fand, ab hier wurde es einfach unendlich schwierig. Also ab hier hatte ich so einen Wust von Filmen, die relativ solide waren oder relativ gut, aber nicht mehr überragend. Und ich bin jetzt mit French Dispatch gegangen. Aus dem Grund, wir hatten den schon mal angesprochen, Wes Anderson-Film, so, sind so mehrere Kurzgeschichten, die zusammengehalten werden in, durch so eine Journalismus-Story, wo so einzelne Geschichten in der Zeitung geschrieben werden. Und ist dieser ganz klassische Stil, ist super geil umgesetzt und es gibt nicht so ganz überzeugende Kurzgeschichten, die einen nicht so mitnehmen, aber es gab gerade eine, die einfach so unfassbar cool war, fand ich, und die so Bock gemacht hat. Und jetzt nach und nach, je länger ich den jetzt auch nicht gesehen habe, habe ich Bock, den unbedingt nochmal zu sehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, kann die Nummer 6 jetzt bei uns werden.
Also geht mit mir d'accord, denn er ist bei mir auch auf der Nummer 6. Alleine, weil man, auch wenn tatsächlich, wie du gesagt hast, nicht jede Kurzgeschichte super hittet, aber das Visuelle und das Künstlerische an dem Film ist schon wert an sich. Also nur dafür kann man da reingehen und kriegt auch das, was man will. Also das hat Spaß gemacht, French Dispatch.
Hast du den geguckt?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Oh. Ja, also lohnt sich.
Den kann man, hast du geguckt, wo man den gucken kann?
Ich habe geguckt und den gibt's noch nirgendwo leider. Also Okay. Ich habe Hoffnung, dass der irgendwann auf Netflix kommt, weil Netflix mit Wes Anderson-Filmen gut aufgestellt ist.
Das stimmt, ja.
Mit Grand Budapest Hotel und Moonrise Kingdom. Und Darjeeling Limited ist, glaube ich, nicht da. Aber ich habe Hoffnung, dass der irgendwann kommt.
Ja. Was ist unsere Top 7, Niklas?
Ja, ich habe was für mich ganz Untypisches auf meinem nächsten, was jetzt noch nicht genannt wurde, eine Rom-Com. Und zwar eine Rom-Com mit Andy Samberg. Palm Springs. Und zwar ist das dieser Zeitschleifen-Rom-Com-Film, der echt lustig ist, fand ich. Und vor allen Dingen in dem Genre ein guter Film. Und das ist nicht so leicht. Also es gibt nicht so viele gute Rom-Coms und nicht so viele kreative Rom-Coms. Und selbst dieses Zeitschleifen, täglich grüßt das Murmeltier-Gedöns, ist schon so oft gemacht worden, dass da wenig Futter eigentlich noch ist. Aber Palm Springs finde ich perfekt für so einen seichten Abend und für das, was er sein will, ist das ein sehr guter Film, meiner Meinung nach. Und den kann man bei Amazon Prime gucken, umsonst quasi, also wenn man Prime hat. Und deswegen ist er in meiner Top 7 gelandet. Aber habt ihr den überhaupt gesehen?
Ja, ich hatte ihn gesehen und fand den auch sehr unterhaltsam, muss ich doch zugeben, ja. Andy Samberg ist Sandberg, ne?
Adam Sandberg.
Adam?
Andy. Andy. Andy und ich glaube Samberg, also mit M.
Samberg. Der von Brooklyn Nine-Nine.
Ja.
Ja. Genau. Überragender Typ.
Ich habe einen Laptop hier. Ich
guck mal. In my pants.
Genau. Oder dick in der Box. Gab's so ein paar Lieder.
Ja. Eddie Samberg mit M.
Ah, okay.
Okay. Also nicht wie Sand.
Aber du hast ihn doch auch gesehen, oder?
Nee,
du hast ihn nicht gesehen.
Ah. Aber ich find's cool, dass es den dann bei Prime zu sehen gibt, kostenlos, weil dann werde ich das auf jeden Fall nachholen.
Der war am
richtigen. Hat jemand halt kostenlos gehört?
Kostenlos? Den ganz Ohr.
Kling, kling. Der war ein ganz krasses Opfer von der Corona-Pandemie. Also der hatte einen 2020 US-Release und ist dann nirgendwo mehr ins Kino gekommen danach und dann ist er direkt zu Amazon Prime gekommen, 2021.
Ah, okay.
Also der ist echt untergegangen.
Aber das finde ich auch ein guter Heimkino-Film.
Ja,
also
auf jeden
der
Fall,
muss
auf
nicht Fall. Ins große.
Ist übrigens auch J.K. Simmons dabei.
Ach,
in
nice.
In einer sehr lustigen Rolle. Ja.
Ja.
Und, ja, doch, das gefällt mir.
Und die Schauspielerin, die Mutter von How I Met Your Mother spielt.
Anders könnte ich es auch nicht betiteln, ja.
Ja. Ja.
Macht sie auch sehr gut, muss man sagen.
Hm? Okay, nice. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also,
ja.
Klingt gut. Dann kommt jetzt die Nummer 8. Korrekt?
Ja, das ist richtig. Ich notiere hier alles.
Die Nummer 8. Und als Nummer 8 habe ich jetzt tatsächlich einen Film, der, glaube ich, jetzt gerade relativ aktuell erst draußen ist und tatsächlich mal ein Netflix-Film ist. Und zwar Don't Look Up.
Ah! Haben Tobi und ich im Kino gesehen.
Ach, ja. Tatsächlich?
Ja, weil ja. Nur in ganz, ganz wenigen lief der, aber ja.
Ach, nice. Ja, ja, ich habe mir tatsächlich die Tage erst angeschaut auf Netflix und fand ihn wirklich sehr gut, weil er Realsatire pur ist und so viele gute Sachen einfach da mit verwurstet, finde ich. Und man sich wirklich denkt, es wirkt so komplett skurril und abgefahren, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, so weit weg von der Realität wäre es, glaube ich, nicht.
Jo,
das ist erschreckend. Und das ist erschreckend, wenn man sich das vor Augen führt. Ja. Also kurz, ich weiß nicht, es geht einfach darum, dass Wissenschaftler entdecken, ein Komet, also ein Planet Killer, wie das heißt, ne, rast auf die Erde zu und in 6 Monaten werden alle quasi aussterben, weil, ne, das ist so einer, der killt halt wirklich den gesamten Planeten. Und ja, die gehen halt zur Mrs. President, Meryl Streep, und tragen das halt vor und so. Und ja, irgendwie interessiert es keinen so richtig. Es ist so, ja, ja, schauen wir mal, ne?
Ja.
Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit? Ja, so 99,6. Ja, sagen wir 70 und dann reden wir weiter.
Ja.
So, also, und dann kommen auf einmal halt so finanzielle Interessen mit da rein, ne? Und geschäftliche Interessen. Oder können wir da irgendwie Profit rausschlagen? Oder? Also, aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Es passiert sehr viel in dem Film. Aber ich finde es auch sehr unterhaltsam. Und die Hauptrollen spielen dann noch Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Und auch nebenrollentechnisch ist der top besetzt. Also,
das ist
wirklich, es ist erschreckend. Crazy. Mit Jonah Hill und Timothy Chalamet. Und also wirklich, das spielt die absolute Oberklasse mit. Aber ich finde, dementsprechend gut ist er auch. Er hat mich wirklich gut unterhalten und aber auch nochmal so reflektiert. Ja, ja, schon traurig, dass man denkt, könnte passieren.
Ja, wir kamen auch aus dem Kino raus und dachten eher, boah, eigentlich zieht er einen nur runter, weil man kennt diese Situation aus so vielen anderen Themen.
Ja.
Und ja, irgendwie ist da dieses Fünkchen Wahrheit leider dann doch. Oder ist es nicht ein Fünkchen, ist es eine fette Fackel?
Ja.
Wahrheit, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich finde, sie hätten ihn ein bisschen schlanker machen können hier und da. Der hat so ein paar Sachen, wo ich dachte, das ist ein bisschen zu viel. Also Jonah Hill fand ich ein bisschen zu viel. Und dieses Konzert von Ariana Grande in der Mitte
fand
ich auch zu viel. Aber sonst stimme ich dir vollkommen zu, steht auf meiner Liste zu für Kandidaten. Er hat es aber nicht in die Top 7 geschafft bei mir.
Ist bei mir auf Top 5.
Ach, also, mal. Ja, schau mal.
Wäre jetzt auch mein nächster gewesen bei Netflix. Das heißt, ich mache jetzt die 9, wenn ich es
richtig
sehe. Ist korrekt.
Dann muss ich auch gerade hin und her überlegen, ob ich da den oder den oder den nehme.
Da können wir vielleicht diskutieren, nachdem, welche du hast.
Ja, ich komme ja nicht nochmal dran, deshalb würde ich jetzt einfach mal 4 in die Runde werfen.
Okay.
Sorry. Nomadland, tatsächlich der neue Spider-Man, tatsächlich der James Bond oder Luca?
Also ich hatte bei mir, der letzte, den wir noch nicht genannt haben, war auch Nomadland.
Steht bei mir auch als Kandidat für die Top 7, hat es nicht reingeschafft, aber da könnte ich mich auf jeden Fall noch einigen.
Dann würde ich sagen, nehmen wir Nomadland.
Aber wir können auch kurz über die anderen reden.
Ja, wir können ja erstmal sagen, 9 ist jetzt ein 9 ist das.
9 war das.
9 nehmen wir Nomadland, war ja auch ein echt mega guter Film. Worum geht's? Es geht um eine, ja, um die 50-jährige alte Frau, vielleicht ein bisschen drüber. Also, die lebt in den USA und irgendwie ist ihr Leben nicht mehr, also man weiß gar nicht warum genau, aber sie lebt nicht dieses klassische Leben, sondern so ein eher Nomadenleben. Sie zieht rum, hat keinen wirklichen festen Wohnsitz, ist, lebt dann in so einem Trailer, lebt dann so unter, ich weiß gar nicht, wie nennt sich diese Community da?
Nomaden ist, glaube ich, schon.
Ist das Nomaden?
Ja, ich glaube, kann man.
Also die dann wirklich mit Campern oder sowas irgendwo halb in der Wüste sind, an so ein Feuerchen und alles Mögliche. Da einfach fern von dieser Realität, die, sag ich mal, ums Geld und um, ja, sozialen Status und alles geht. Und das ist, ich habe den Namen vergessen von ihr.
Frances McDormand.
Frances McDormand, genau. Von Three Billboards auch. Die macht das richtig cool. Und der Film ist irgendwie schön, das da mitzuerleben, wie die da so rumzieht. Das hat so einen Dokumentar-Real-Stil. Das ist so ein bisschen besonders. Der hatte mich leider eher ein bisschen abgeschreckt. Also den fand ich tatsächlich ein kleiner negativer Punkt. Aber insgesamt ist dieser Film mega geil geschauspielert und irgendwie ist es cool, sich in diese andere Welt hineinzuversetzen und auch mal so durchzudenken, ja, sind da nicht viele Aspekte aus diesem Leben doch ein bisschen lohnenswerter als was, wo man hier nachstrebt. Und das macht irgendwie, ja, macht das ganz interessant. Deshalb Nomadland war ein bisschen schlechter, als ich erhofft hatte, aber war damit dennoch super, super geil.
Würde ich komplett mitgehen.
Ich glaube auch, der Film hat das so gesehen ein bisschen schwer, weil ich auch sehr hohe Erwartungen hatte irgendwie. Ja. Weil Frances McDormand in Three Billboards so gut war und sie ist auch in dem Film ja sehr, sehr gut. Bekommt aber, sag ich mal, da jetzt nicht so ganz die Bandbreite, wie bei Three Billboards das vielleicht der Fall war. So auf emotionaler Ebene. Mhm. Und ja, irgendwie hätte ich mir, ich weiß nicht, wieso oder wie man das formulieren kann, aber hier und da hätte ich mir ein bisschen mehr inhaltliche Storyline gewünscht oder mehr roten Faden. Das wirkt dann doch sehr episodenhaft, was so passiert ist. Und dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie so ein kleiner Funken hat einem gefehlt, dass man jetzt so sagen würde, ey, Top 3.
Ja.
Aber ansonsten auch ein absolut guter und solider Film. Also, ja.
Ich glaube, ich hatte Hoffnung, als ich da reingegangen bin, dass das so das nächste Into the Wild wird.
Irgendwie. So ein bisschen mehr, ne?
Und da bin ich auch mit den falschen Hoffnungen in den Film reingegangen tatsächlich, weil er wirklich, wie du sagst, eher Dokumentarstyle ist und Into the Wild ist halt ein Film. Also, ja.
Ja, und tatsächlich, aber der Trailer von Nomadland verspricht auch so ein bisschen mehr dieses naturverbundene Leben. Ja. Und das war ein bisschen weniger in dem Film, als ich erwartet hatte, ja.
Der war auch von Chloe Zhao, ne? Die auch Eternals gemacht hat danach.
Ja.
Also, krasses Jahr für sie. Auch wenn Eternals hier nirgendwo auftaucht.
Ja, wir wollen da noch ein paar Flops raushauen. Mal sehen.
Du hast noch drei Filme. Kannst du die kurz nochmal nennen?
Also einfach pure Unterhaltung. Also Spider-Man und James Bond, die fand ich beide nicht überragend, aber die haben mich beide überzeugt, weil die einfach gut unterhalten haben und waren, was sie sind.
Aber ich fand Spider-Man entschieden besser als James Bond tatsächlich.
Ich fand kann ich gar nicht so genau, finde ich alle so sehr nah dran. Und Luca hatte ich noch, das war der neue Pixar-Film, glaube ich.
Den habe ich auf ich gucke den jetzt heute oder morgen noch. Weil so Pixar und dann in so einem italienischen Kleinstadtdorf, so, da habe ich Bock drauf, alles gut.
Ich habe den auch noch nicht gesehen tatsächlich, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen, aber ja.
Ja, aber Nomadland würde ich auf die 9 hauen und die anderen
Ja, wir können jetzt auch bei der 10 diskutieren, weil wir können jetzt bei der 10 alle mal reinwerfen, die wir noch so haben, finde ich.
Und dann stimmen wir ab.
Ja
gut. Was hast du denn noch?
Ich habe Ammonite noch drauf. Das war der Film mit Saoirse Ronan und Kate Winslet. So im viktorianischen England, wo Kate Winslet so eine einsame Frau spielt, die so archäologisch unterwegs ist und in ihren Fachkreisen auch ganz angesehen ist, aber sonst sehr vereinsamt ist halt. Und Saoirse Ronan besucht sie dann eigentlich mit dem Zweck, dass sie, sie hat wahrscheinlich eine Depression und damals haben die das halt irgendwie anders genannt, also ich weiß nicht, wie die das genannt haben, Nervenschwäche oder sowas. Und sie sollte da ans Meer gehen, weil sie sucht immer diese Küsten da ab nach Ammoniten halt, Ammoniten. Und und dann zwischen den beiden entspinnt sich halt so eine Liebesgeschichte tatsächlich, ähnlich wie bei Porträt einer Frau in Flammen. Habt ihr den gesehen? Okay, gut. Ja, also ich würde nämlich sagen, wenn man einen von den beiden Filmen gesehen hat, kann man sich den anderen sparen tatsächlich. Aber beide Filme sind sehr, sehr gut. Und Ammonite fand ich auch sehr gut. Ja.
Mich schreckt immer dieses viktorianische Zeitalter ab. Meistens finde ich dieses Setting
nicht so cool. Es ist trist. Also es sind wenig Farben in dem Film. Fast keine Musik. Die Musik, die vorkommt, ist dann sehr punktuell, weil sie storytechnisch sehr wichtig ist. Ist ein sehr schöner Film. Okay. Kleine Anekdote, habe ich nachmittags mit 7 Omas im Kino gesehen.
Ich hoffe, du saßt in der Mitte.
Ja, ich saß mit dem Kaffee in der letzten Reihe, aber es war offensichtlich ein Film, der halt auch so ein bisschen untergegangen ist und so ein, weiß nicht, so ein Frauenclub hat ihn sich halt angeguckt. Und ich. Also, interessante Kinoerfahrung.
Schön. Ja. Schöne Anekdote auf jeden Fall.
Ja, aber da ihr den nicht gesehen habt, können wir vielleicht auch noch die anderen
Kandidaten diskutieren. Also habe ich jetzt kein Problem mit. Ich meine, ich bin der Mensch, hat ja jetzt von euch auch keiner gesehen gehabt. Von daher bin ich damit einverstanden, den auch dann als 10 zu nehmen.
Ja, oder was hättest du denn noch?
Also meine Top 7 waren alle drin. Ach echt? Die haben wir jetzt alle. Alle genannt. Ich muss nochmal nachgucken, ob ich gerade lüge, aber nee. Ja, die sind alle drin. Und ich hätte jetzt im Prinzip nur noch über James Bond, aber der muss für mich auch nicht in die Top 10.
Nee, muss er
auch nicht. Also von daher bin ich eigentlich happy. Also deswegen ist für mich auch okay, wenn wir jetzt sagen, hier, der kommt in die Top 10. Ist er denn, du hast jetzt auch noch was? Oder würdest du sagen, Spider-Man reinschmeißen oder so?
Nee. Ich hätte zumindest noch 2, 3, die ich reinwerfen würde, alleine, um nochmal so zu sagen, das sind auch Möglichkeiten. The Last Duel.
Ja,
aber das ist auch überlegt. Ja. The Mitchells vs. The Machines. Habt ihr den gesehen?
Nee, aber auch was Positives schon mal von gehört.
Ist ein Animationsfilm auf Netflix. Super chaotisch, super kreativ. Also ist unglaublich schnelllebiger Film, wo unglaublich viel passiert. Also man könnte ihn fast anstrengend nennen. Aber ist schon ein cooles Ding. Okay. Also, den hatte ich auch noch. Love and Monsters von Netflix, der Film. Mit dem, wo die Erde von Monstern überzogen ist und der muss dann aus den einen.
Habe ich angefangen und abgebrochen, Bunker. Weil ich der mich so gar nicht gecatcht hat.
Ah, okay. Ich fand den gut.
Ich hätte mir da auch nur den Trailer zu angesehen. Deswegen hatte mich dann auch im Trailer nicht so angesprochen und dann. Ja.
Also, das war nämlich einer von den Filmen, wo ich dachte, ah, Netflix kann es ja doch bei jedem 20. Film oder sowas. Aber. Na gut, aber.
Das war's?
Ja. Also ich hätte noch Inside von Bo Burnham, aber das ist halt ein Comedy-Special, das passt nicht so ganz, finde ich.
Ja.
Nee, aber finde ich gut. Also, ich finde, haben wir eine sehr solide Top 10.
Aber wir haben uns noch nicht auf die 10 geeinigt.
Also ich würd ruhig mit Ammonite gehen.
Okay.
Weil gerade die ich jetzt auch genannt habe, sind alle, fand ich, unterhaltsam, aber jetzt auch nicht so, dass sie in einer Top-Liste aufkommen.
Soll ich einfach noch einmal vorlesen?
Gerne. Einmal unsere
Machen Top wir nochmal rückwärts. Dramatisch, wie wir es jetzt überhaupt nicht gemacht haben.
Nummer 10.
Nummer 10 ist Ammonite. Und mein PC ist abgeschnitten. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich kein Scherz.
Wow. Und ein traurigen Smiley.
Wow. Ah, köstlich. Da müssen wir das rekonstruieren.
Das kriegen wir hin.
Ja. Dann, aber da müssen wir von vorne anfangen, das ist, glaube ich, einfacher.
Nee, schaffen wir. Wir gehen rückwärts von dir, okay. Dann Tobi, weil man weiß noch, was man selber hatte, hoffentlich.
Auf der 9 weiß ich noch.
Okay, also,
Nummer 9.
Du fängst an.
Nomadland.
Genau, 9.
Das wollte ich sagen. Nummer 9, Nomadland.
Sehr gut. Nummer 8, Don't Look Up.
Nummer 7, Palm Springs.
Nummer 6, The French Dispatch.
Nummer 5, Ich bin dein Mensch.
Nummer 4, 14 Peaks.
Nummer 3, The Father.
Nummer 2, Der Rausch.
Nummer 1, Dune.
Ja, nice. Ich
bin ein bisschen beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass wir das hinkriegen.
Dass wir uns 10 Sachen wirklich merken können.
Ja.
Ja.
Das geht auch nicht mehr an.
Gott
sei Dank ist das nicht in der Aufnahme-PC.
Das stimmt.
Ja.
Okay.
Ja, haut gerne mal in die Kommentare schon mal, was eure Top-Filme waren oder ob ihr da mit ein paar d'accord seid oder nicht so d'accord. Ja. Man muss ja auch sagen, man guckt ja auch nicht alles und es gibt bestimmt noch so ein paar, hier Titans oder Titan ist so mega gehypt worden auch. Jo. Aber es sind halt einige, die man dann auch nicht sieht. Aber wir würden noch so ein paar Serien hinterherwerfen, wo man einfach mal sagen würde, das waren Serien, die jetzt das Jahr rausgekommen sind. Oder sollen wir mit den Flops starten?
Nee, ich finde es immer gut, positiv weiterzumachen.
Dann einfach so ein paar Serien. Wir müssen jetzt auch nicht unbedingt die Top-Liste bilden, sondern einfach Serien, die dieses Jahr rausgekommen sind und doch empfehlenswert waren.
Ja.
Starte ich anfangen?
Ja, starte
euch. Los.
Dann fange ich einfach mal an mit der Serie Arcane auf Netflix, also die quasi Spielverfilmung von League of Legends. Die man aber auch sehr gut gucken kann, wenn man League of Legends eben nicht gespielt hat. Und das habe ich auch von eben einigen Freunden gehört, unter anderem Niklas, der auch gesagt hat, er hat das Spiel nie gespielt und fand die Serie trotzdem, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Und das fand ich wirklich, ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Weil ich finde so Spieleverfilmungen, ob es Film ist oder Serie, immer schwierig und gefühlt, sagt die Erfahrung auch, ist meistens nicht so gut. Jetzt ist The Witcher schon auch eine sehr gute Sache, glaube ich. Aber ich finde, Arcane hat richtig überzeugt. Also es ist auch, es ist kein richtiges Zeichentrick oder es ist so.
Es sah speziell aus.
Ja, genau, es hat so einen ganz eigenen Stil, aber was ich aber auch richtig cool finde, ich finde, dieser Stil funktioniert richtig gut.
Aufwendiger Animationsstil.
Ja, also. Es sieht super aus. Und auch die Geschichte der Charaktere, und das ist ja das Schöne, die Charaktere, die funktionieren, glaube ich, auch so, wenn man sie halt nicht kennt. Und den einen oder anderen Charakter erkennt man aber auch aus dem Spiel halt wieder. Was dann auch ganz witzig ist, wenn man dann so sieht, so, ach, der ist das, okay. Mhm. Hat es nochmal so einen kleinen Side-Effekt, den es aber, glaube ich, gar nicht unbedingt braucht. Und auch die Geschichte fand ich einfach sehr, sehr gut. Es ist im Prinzip mal ganz grob runtergebrochen, das klassische Arm gegen Reich-Ding. Es ist aufgeteilt auf eine, die Oberschicht, die halt oben lebt in der Stadt, und die Unterschicht, die einfach in den Slums lebt. Und ja, die Frage ist halt im Prinzip, wie kommen die miteinander klar? Die in den Slums leben, wollen natürlich mehr Gerechtigkeit, wollen vielleicht auch einfach Unabhängigkeit, ne? Und die oben leben, denen geht's halt gut und die, ja, wollen das natürlich verhindern und mögliche Aufstände unterdrücken und sehen sich aber manchmal auch einfach im Recht und sagen, ja, wir tun doch alles für die und sind doch die Guten, ohne uns hätten die doch gar keine Chance. Und das ist so ein bisschen das Oberthema. Und dann geht es aber eben um viele verschiedene Personen, die halt in dieser Welt leben und dann miteinander in Berührung kommen oder auch nicht. Aber es passiert sehr viel. Es hat gute emotionale Augenblicke und hat mich echt überzeugt.
Wie viele Folgen sind das?
10, 9?
9, glaube ich.
9, ne?
Also, das ist 3x3, glaube ich.
Stimmt, 3x3, ja. Genau. Weil es sind immer 3 Episoden, sind quasi so ein Handlungsstrang. Ja.
Dann so 20-Minuten-Dinger? Oder ist
das nee, so 50 Stunde, ungefähr. 50,
okay.
Circa, ich glaube, es gibt eine kürzere Folge, die ist nur so 35, irgendwie so. Und der Rest ist aber alles so um die 50 Minuten lang.
Okay.
Da steckt 6 Jahre Produktion hinter, habe ich erfahren. Das, also da wird es ein bisschen dauern, bis Staffel 2 kommt. Aber ich finde, das merkt man. Also,
merkt man auch, ja.
Sowohl im Writing als auch in der Animationsgüte.
Ja.
Hat mich echt beeindruckt. Ist auch auf meiner Nummer 1 bei den Serien.
Krass.
Ja, einfach weil es so unerwartet war. Also ich habe wirklich fest damit gerechnet, dass das ein kompletter Flop wird. Also, naja, nicht fest, aber ich war mir sehr sicher, dass es eher so also ja. Irgendwie so ein Gedöns, da haben sie ein erfolgreiches Spiel und dann machen sie jetzt eine super schlechte Serie, die trotzdem genug gucken. Und deswegen, weil mich das so geflasht hat, wie gut das dann im Endeffekt war, ist das bei mir auf der 1.
Okay. Was hast du auf der 2?
Auf der 2 habe ich Invincible.
Ach, das war dieses Jahr.
Das war dieses Jahr, ja. Extra nochmal nachgeschaut.
Die hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, bin ich dabei.
Ja,
bin ich
d'accord. Auch eine Animationsserie.
Ja, ja, Tatsache.
Aber, und auch aus dem Überraschungseffekt heraus. Auch wenn ich vorher eine grobe Ahnung hatte, dass das jetzt nicht ganz Kindergarten wird. Aber seit den letzten 5 Minuten von der ersten Folge war ich hooked und da habe ich das auch durchgebinged. Und deswegen war das eine sehr gute Serie für 2021, fand ich.
Nee, hat man ja ein paar Mal auch schon gemacht, ist unterhaltsam.
Doch, doch. Absolut. Und du hast recht, nach den ersten 5 Minuten der ersten Folge ist man gehuckt.
Nach den letzten 5 Minuten.
Von den letzten 5 Minuten der ersten Folge.
Ja. Genau, also das Ende dann.
Da kann mir auch keiner erzählen, dass er da nicht gehuckt ist. Also ja.
Es gibt übrigens fantastische Compilations im Internet mit so Doom-Musik darunter. Und so weiter. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Doom-Soundtracks kennt, aber die gehen so richtig ab. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Schön.
Vor allem, wenn man sich mal irgendwie hochpanschen will.
Wenn man sich mal hochpanschen
will. Habt ihr das nicht? Dass ich ab und zu mal so, ich brauche jetzt ein Video, was mich irgendwie hochpanscht.
Also. Dann haust du dir 3 Bull dazu rein und dann.
Ja, und dann geht's ab. Und dann setze ich mich hier in den Podcast. Und
dann gehst du ins Kino mit 6 Omis.
Mit Käffchen.
Mit einem Käffchen. Ja, ich würde auf die Nummer 3 dann hauen, falls wir jetzt auch das so machen. Hatte ich schon ein paar Mal öfter angesprochen, The Beatles Get Back. Disney Plus Serie, einfach wo man. Also, es sind schon lange Filme eher als eine Serienfolgen, würde ich sagen. Aber was macht man einfach? Man begleitet die Beatles so in ihrer Endphase bei einer Jam-Session und bei einer Planung vom Konzert. Und das ist so nah dran und so geil und macht so viel Laune und Bock, die da näher kennenzulernen oder ehrlicher kennenzulernen, dass ich das einfach jedem ans Herz legen kann. The Beatles Get Back. Mega geil.
Muss ich mir echt auch noch anschauen.
Ich bin immer noch nicht durch. Also, das ist ja auch nichts für jede Stimmungslage.
Sagen ja, 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 ja.
Ist halt sehr ruhig auch dann in dem Sinne, aber ist geil.
Aber klingt nice. Klingt auch noch nach was, was mir gefallen würde, glaube ich. Deswegen, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Oder später nochmal, schreibst du die Liste später drunter?
Ja, irgendwie so. Also ich versuche das irgendwie gut rein zu editen, dass man das entweder so sieht, wie das vorkommt oder.
Finde ich gut. Nice, perfekt.
Finde ich gut, Niklas.
Das ist immer ein Problem, das im Podcast zu sagen, weil jetzt bin ich verpflichtet,
yeah,
das zu
tun. Ja.
Ich finde das immer ganz gut. Deswegen sprechen wir dich auch nur während der Podcast-Aufnahme darauf an.
Ja, Gott sei Dank schneide ich
die Episoden ja auch. Ja. Ja.
Ich kann ich das theoretisch auch raus, aber das ist noch mehr Arbeit.
Ja. Ah, schön. Ich würde mal weitermachen. Wie viele Runden machen wir so? Das dabei, darauf kommt jetzt sehr an, was ich hier sage.
Ich hätte fast noch, ich hätte noch eine Sache vielleicht.
Ich habe nur noch Honorable Mentions, also Sachen, die ich nennen würde, die jetzt nicht unbedingt gerankt werden müssen.
Okay, dann.
Ja, sonst hau mal raus, Marcel. Und dann.
Ich würde gerne eigentlich noch 2 Sachen ansprechen.
Ja.
Darf ich da einfach als letzter noch mal kurz dran sein? Weil dann habe ich nämlich noch ein Special.
Ja, yeah, hello.
Okay, also erstmal noch als generelle Serie. Finde ich, kommt man nicht dran vorbei. Dieses Jahr war einfach Squid Game. Hatte einen Riesenerfolg und ich fand es auch sehr unterhaltsam. Ich verstehe auch, warum es ein großer Erfolg war. Hatte auch seine Schwächen, finde ich.
Ja.
Also gerade qualitativ, inhaltlich fand ich zum Beispiel Arcane wesentlich besser. Aber ich war trotzdem gut unterhalten. Es war von der Produktion her gut gemacht. Sah gut aus. Deswegen, und gerade weil es auch so ein Riesenhype einfach war dieses Jahr, ne? Also man sah ja überall Squid Game. Selbst bei irgendwelchen YouTube-Videos, die ich gesehen habe, die zu anderen Spielen gehören, war auf einmal, die haben dann Spiele umgeformt, dass es ein Squid Game wird. Also das war so omnipräsent, dass man, finde ich, nicht ganz dran vorbeikommt. Auch wenn ich es jetzt nicht so auf Platz 3 oder 4 unbedingt direkt setzen würde, aber ich finde, allein durch den Erfolg hat es auf jeden Fall hier eine Erwähnung verdient dieses Jahr.
Ich finde, die Serie kam full circle von Superhype, zu dass sie gebasht wurde, weil sie so gehypt wurde. Und im Endeffekt war es einfach eine gute Serie. Also von daher gehe ich voll mit.
Und das andere?
Achso, das andere direkt hinterher. Ja, das andere ist ein bisschen, ist YouTube-Serie auf Deutsch.
Ach.
Seven Worlds
Wild. Das ist Wild. Ach nee, lustig.
Ja.
Hab ich auch geguckt.
Also ihr, okay, du hast es auch schon gesehen. Niklas, du auch, oder?
Nee, ich habe nur davon gehört und ich weiß, dass Matteo von Bunch war, das guckt. Das ist alles, was ich dazu weiß.
Nee. Ja, so kurz, Prämisse ist tatsächlich eine Serie, die man einfach auf YouTube schauen kann. Produziert auch unter anderem von YouTube. Also YouTube und einer, der auch selber Kandidat ist, Fritz Meinecke, haben das zusammen auf die Beine gestellt. Es geht darum, dass 7 Leute, die alle im Prinzip schon so Survival-Channel oder sowas haben, ja, also die alle so ein bisschen Ahnung haben, was Survival angeht, für 7 Tage in Schweden ausgesetzt werden, an verschiedenen Spots. Die dürfen 7 Gegenstände mitnehmen, die sie selber wählen dürfen und müssen dann da 7 Tage überleben. So. Ja, also müssen sich da um Essen kümmern, um Unterschlüpfe kümmern und bekommen jeden Tag noch eine Challenge, für die es Punkte gibt, wenn sie die halt gut erfüllen oder ja, überhaupt erfüllen, je nachdem. Und darum geht's. Und es ist sehr nah dran, weil es gibt eben kein Kamerateam, sondern die haben alle GoPros mit in ihren Rucksäcken sozusagen mit genug Akkus. Das heißt, die filmen sich wirklich ausschließlich selber. Die sind also 7 Tage wirklich komplett isoliert von der Außenwelt. Und da ist eben, weil sonst, finde ich, hinterfragt man sowas schnell, wenn man denkt, ja gut, aber da ist halt noch der Kameramann, der das gerade filmt. Und das ist halt da nicht der Fall. Also die nehmen eben wirklich alles selber auf.
Bear Grylls.
Ja, so. Und ja, die haben halt jederzeit die Möglichkeit, die haben halt ein Notfallhandy, wo die jederzeit zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen können, wenn die halt irgendwie ein Problem haben. Das kann ja durchaus dann auch mal passieren. Und dann werden die halt abgeholt, aber sind dann, oder denen wird dann geholfen, ne, aber dann sind die automatisch disqualifiziert. Und sie können auch ein Medikit benutzen, aber das gibt quasi Minuspunkte. So. Aber die sind natürlich vorher alle ordentlich gebrieft worden, dass sie verantwortungsbewusst mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen. Aber es ist einfach super cool und ich fand es einfach sehr unterhaltsam zuzusehen, wie die 7 Leute mit verschiedenen Hürden umgehen, mit verschiedenen Schwierigkeiten umgehen, wie die an verschiedene Aufgaben rangehen. Und es macht einfach, ist so eine Serie, die macht einfach selber Bock auf sowas. Oder man fragt sich automatisch, wie würde ich mich da eigentlich schlagen? So, würde ich das hinbekommen oder hätte ich diese Idee oder nicht? Und das ist, glaube ich, das, was den Erfolg so ausmacht. Dass man so selber in dieses Denken kommt, so, ah, wie würde ich mich da wohl
zurechtfinden? Das hat ja auch diesen Charakter von so einem Survival-Game oder sowas. Das
ist ja
auch so mega gehypt, da hat ja jeder Bock drauf. Und irgendwie ist es geil, so deine eigene Unterkunft zu bauen, dann deine Blaubeeren da zu snacken.
Ja, genau.
Das hat ja irgendwie was.
Die guten Barbaren,
also der Urinstinkt. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es auch richtig cool. Ich guck's auch und werde es auch weiter gucken. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, sind ein paar von den Charakteren. Die sind halt schon sehr.
Die Menschen gefallen dir nicht.
Die Menschen. Ich hätte gerne nur die Blaubeeren. ja, die sind halt so YouTuber, muss man halt auch dazu sagen. Ne?
Ja, okay.
Und es ist eine Reality-Show. Das muss man halt auch sagen. Eine sehr positive, finde ich auch. Also mir macht die auch Bock. Aber nicht die perfekte Serie.
Ja, es gibt auf jeden Fall Charaktere, mit denen man mehr und weniger sympathisiert. Also das definitiv. Aber ich finde, es gibt auch sehr, sehr sympathische Charaktere, denen man einfach gerne zuschaut. Also
ja.
Nicht alle machen, da finde ich jetzt das klassische YouTube, ich stelle mich jetzt selber da Ding.
Nee, aber es schwingt schon öfter mal mit.
Es schwingt natürlich, ja, logisch.
Aber ist halt auch auf YouTube. Ja.
So wie wir.
Niklas, hast du noch eine?
Eigentlich wärst du dran.
Ja, ich hätte sonst nur noch ganz kurz und knapp empfohlen. Hat man ja auch eine Kurzkritik zu gemacht. The Witcher Staffel 2, sehr viel positiver als die erste Staffel, sehr viel mehr Konsistenz. Man ist mehr dran und macht daher mehr Bock. Also
hat trotzdem Hate abbekommen. Ich habe es ein bisschen im Forum verfolgt.
Den verstehe ich auch. Die ist ja auch nicht ideal, aber ich finde schon mal, wenn sie besser ist als der Vorgänger, ist das schon mal viel wert.
Ich habe eine sehr berechtigte Kritik gelesen, die ich komplett teile. Die hätten mehr Folgen machen sollen und dadurch die Welt ein bisschen entzerren.
Gerne, ja.
Das hätte sehr gut funktioniert und so ein paar von diesen Fast-Traveling-Sachen auch ein bisschen entschärft wahrscheinlich.
Ja, dass man so ein bisschen mehr weiß, was ist wo, was passiert da, wer macht was.
Ja, ja. Das habe ich auch komplett unterschrieben. Ich habe auch nur noch eine Sache. Love, Death and Robots, die zweite Staffel, hat auch viel Hate abbekommen tatsächlich. War ganz am Anfang des Jahres. Mhm. Aber es gab einzelne Folgen, die mir wieder sehr viel Spaß gemacht haben, insbesondere Jäger und Gejagte. Hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen, aber es ist schon eine Weile her.
Ja. Die mit dem Albino in der Wüste?
Nee, das ist, glaube ich, Snow.
Ah, mit dem Mann mit dem Hut, der. Ja, ich
Der Mann mit dem Hut, ja, genau. Also so dieses Nor Blade Runner-mäßige, wo der die Kinder jagt, sagen wir es mal so.
In so ein Haus reingeht und.
Das waren aber auch die beiden.
Fand ich sau stark. Also, aber ich fand auch die anderen Folgen nicht so grottig mit diesem Riesen am Strand, der auseinandergenommen wird.
Ja, fand ich, ja.
War interessant. Ich fand's wieder interessant, auch wenn die Staffel wieder viel Hater bekommen hat. Aber I like it.
I like it. Nee, finde ich gut. Und dann würde ich sagen, haben wir zum Ende nur noch jeder vielleicht mal zwei Filme raus, die er dieses Jahr gesehen hat, wo er sich denkt, nee, ist eher enttäuschend gewesen. Heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist, aber hatte man sich vielleicht mehr erwartet. Ich weiß gar nicht, ob du da was hast.
Nee, deswegen, also da ich gerade ein bisschen im Umzugsstress bin, habe ich mich auf die positiven Sachen fokussiert. Ich habe an Flops jetzt nichts mitgebracht, aber ich kann eventuell in den Hate einsteigen.
Das macht man immer gerne, ne? Auf den Hate-Train draufspringen.
Genau. Und ein bisschen bashen.
Ja. Da fühlt man sich auch gut einfach.
Ja.
Niklas, du warst, was dir da direkt instant einfällt.
Ich habe ein sehr aktuelles Beispiel. The Matrix Resurrections. Hab letzte Woche ihn gesehen. Und man muss dazu sagen, es war für mich ein Flop mit Ankündigungen. Also ich habe den Trailer gesehen und war von dem Trailer sehr underwhelmed. Und mir war schon klar, dass das nicht das unbedingt wird, was meinem Geschmack entspricht. Und siehe da, ich wurde bestätigt. Für mich war das ein Flop. Und von dem, was ich bisher gehört habe, sieht die Welt das ähnlich wie ich. Also, von daher war das eher ein Flop von 2021 für mich, der jetzt aber auch nicht unbedingt überraschend kam.
Ja. Ich fand die Musik im Trailer gut.
Ja? Ja. White Rabbit ist immer gut. Das ist halt, ja, ist auch im Film drin, aber es ist dann auch der einzige Gute vom Soundtrack. Und ein bisschen Rage Against the Machine ist sogar dran, aber.
Ich hätte noch Army of the Dead. Der mit Matthias Schweighöfer, der Zombie-Film. Es gibt ja auch den Vorgängerfilm, sag ich mal, den Thieves. Irgendwas mit Thieves of the Dead? Nee, Army of Thieves, einfach.
Ja.
Den ich definitiv besser fand, aber Army of the Dead war für mich einfach nur absoluter Wust und zu schnell und dämlich und auch nicht trashig cool, sondern einfach nicht überzeugt.
War nicht Army of the Dead der erste?
Und ja, das ist der zuerst rausgekommen ist, aber Army of the Thieves.
Ach so,
ist ein Prequel. Die Vorstory von Ludwig.
I also von understand. Matthias
Schweighöfer. Ja, deshalb Army of the Dead, also kann man auch wirklich einfach lassen.
Gut. Ich hätte noch Eternals.
Ich hätte auch noch Eternals.
Ist auch kein Riesenflop jetzt in meinem Kopf, aber ist einfach, ist glaube ich auch tatsächlich der Marvel-Film, der die schlechtesten Bewertungen bekommen hat. Überall im Marvel-Film. Was schon.
Also. Schon krass dafür, dass sie so ein komplett neues Franchise da.
Es war nicht alles schlecht an dem Film.
Hochziehen, das.
Aber einiges.
Aber zu viel.
Zu viel.
Man muss auch sagen, zumindest hier mit Army of Thieves oder Army of the Dead, hilft zumindest Matthias Schweighöfer in den USA gerade richtig anzukommen.
Der war in den ersten Talkshows.
Ja, also gar nicht, und auch in den großen Talkshows.
Ja,
also.
Ja, hatten wir schon letztens überlegt, ist das unser Lieblingsvorzeigemensch für Deutschland?
Nee.
Wer ist denn dein Lieblingsvorzeigemensch für Deutschland? Du.
Ich. Muss ich eigentlich gar nicht überlegen. Ganz klar, ich. Nee, jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen. Aber ich finde, Daniel Brühl macht seine Sache schon sehr gut. Den sehe ich da lieber, glaube ich, in so Sachen.
Von dem haben wir gestern noch nebenan geguckt.
Ja.
Auch ein definitiv nochmal empfehlenswerter Film. Hat eine bestimmte coole Metaebene. Er spielt so halb sich selber. Das ist ein bisschen schwierig, aber es ist cool. Es ist also irgendwie, also er war teilweise, haben wir uns ein bisschen den Arsch abgelacht.
Ja, nice.
Aber auch, ja. Also kann man schon mal empfehlen, nebenan. Kann man bei Prime kaufen.
Ja, leihen. Auch.
Oder auch leihen.
Ich glaube, ich habe ihn geliehen gestern.
Aber Daniel Brühl hatten wir auch letztens irgendwie. Hätten das Thema doch schon mal.
Ja, der hat ja auch einen guten Output. Also, ich wüsste jetzt zwar gerade nicht mehr, wobei.
Nee, also der wobei wir drüber Serie, über den geredet haben. Hier, The Alienist? Nee.
Ja, doch. Ja, doch. Ja, das ist richtig, aber schon eine Weile her.
Genau.
Ja. Was ist denn das deutsche Aushängeschild, Leute?
Ja, muss wirklich überlegen.
Tatsächlich. Daniel Brühl ist eigentlich das deutsche Aushängeschild.
Ja, gefühlt schon, ne? Aber da fragt man sich schon, gibt es da nicht noch jemanden, der irgendwie.
Vielleicht das Mädel von Systemsprenger.
Habe ich auch gerade.
Das gedacht. Hatte ich dann ja, auch ja. im Kopf. Aber ja, dachte ich, okay, aber das kann man irgendwie schon aufbürden
mit ja, ja,
nee, weiß ich nicht, wie viele Jahren. Linda, dann dachte ich an Christoph ja. Waltz.
Ja, der ist ja eher.
Aber genau, deswegen, ja. Der ist ja auch nur so.
Deutschsprachiger.
Semi-deutscher.
Bleibtreu, aber der ist halt auch international, glaube ich, nicht so.
Das ist halt die Sache, ja. Deswegen gar nicht so einfach tatsächlich, ne? Gar nicht so einfach.
Wie könnte man noch hinter mal der Kamera Lars von Trier.
Ja, Tom ja. Tücker wahrscheinlich auch.
Ja.
Ich finde Hans Zimmer, finde ich immer noch.
Ja, Hans Zimmer, ja. Der ist auch dieses Jahr wieder nominiert, glaube ich. Ne?
Für bei Hans Zimmer vergesse ich immer, dass er ein Deutscher ist.
Ja. Ja.
Was bei dem Namen echt nicht eine Leistung ist.
Ja, der gute Hans. Ja, da würde ich sagen, rappen wir es für dieses Jahr ab.
2021. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ne?
Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr oder hören uns mit den mit dem Vorausblick ins Jahr 2022. So ein bisschen, wenn man weiß, was kommt und mal sehen, ob es wirklich kommt. Genau. Wo wir uns drauf freuen und wo eher nicht.
Ja, kurz das geht doch gut.
So machen wir es.
Und dann kommt gut ins neue Jahr und rap, rap, rap.
Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.